Tag auch und moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir sehen was, was ihr nicht seht, den inklusiven Podcast mit Werner Mommsen
und Tamara Keitel.
Ja, da sind wir wieder und wir stehen kurz vor der Wahl. Demi, hast du schon gewählt?
Ich habe schon gewählt. Ich mache ja immer Briefwahl, weil das ist bei uns ja irgendwie in der Schule. Und da müsste ich ja dann immer jemanden dabei haben, der mir dann hilft. Und dann ist das da voll und fremde Menschen. Ich kenne mich da nicht aus. Und dann ist mir das nichts. Und dann da am Sonntag dahin zu toben. Und deswegen mache ich das schon seit Jahren immer direkt per Briefwahl. Erstens bin ich dann halt schon durch mit dem Thema. Und ich kann das dann halt auch selbstständig machen und brauche dann keine Hilfe dafür.
Hast du schon mal im Wahllokal gewählt? Ist das da inklusiv? Also kann man da, gibt es da Hilfen für?
Ich weiß das ehrlich gesagt. Ich war nur mal in einem Wahllokal, aber nicht, da war, habe ich nicht gewählt, sondern da waren wir jemanden besuchen und da war gerade in seinem Kreis da irgendwie eine Wahl und da waren wir mal los. Und da waren da so viele Leute, also ich fand das da echt extrem wuselig und habe gemerkt, so nee, also für mich ist das nix, also ich bleib dann schön bei der Briefwahl.
War es schwer, jemanden zu finden für dich? War das eine klare Linie oder musstest du lange überlegen, wo du dein Kreuz machst? Ich will nicht wissen, wo, das weiß ich, ist Geheimnis, aber...
Nö, also ich habe schon... Plan gehabt. Also
mir ist aufgefallen, es gibt kaum eine Partei, die überhaupt mal über das Thema Inklusion redet bei irgendeiner Wahlkampfveranstaltung.
Nee, das stimmt.
Oder? Taucht nicht auf, ne?
Nee, habe ich noch nie bemerkt. Ja, das Letzte, was ich jetzt gehört habe, der Laschet hat wohl weniger Zustimmung. Also die anderen beiden sind wohl jetzt mehr im Emporkommen irgendwie.
Ja, ja, das wird im Moment steht er nicht besonders gut da. Ne? Nee. Gut, abgerechnet wird am Sonntag, ne?
Ja, genau.
Dann müssen wir mal sehen. Gut, die haben in ihrem Wahlkampf wenig Inklusion, wir haben ganz viel Inklusion und wir haben auch wieder einen inklusiven Gast, also eine Gästin, muss man sagen. Das ist die liebe Johanna Martens und ja, sie sitzt zu Hause, du bist zu Hause wahrscheinlich, ne, oder?
Genau, ich bin zu Hause.
Zu Hause im Wohnzimmer sitzt sie und Johanna arbeitet bei Leben mit Behinderung und studiert nebenbei klinische Psychologie, ist das richtig?
Ist richtig, genau.
Pass auf, du erzählst uns jetzt erstmal genau, was das ist. Also erstmal, pass auf, wir fangen erstmal an, du sagst Hallo und dann erzählst du uns mal, was du bei Leben bei Behinderung überhaupt machst. Da fangen wir mal mit an.
Ja, hi, also ich bin Johanna und wurde heute eingeladen. Genau, ich arbeite bei Leben mit Behinderung seit jetzt 4,5 Jahren, also mit Beginn meines Studiums, da habe ich dann als Aushilfe gearbeitet. Und habe jetzt, nachdem ich dann meinen Bachelor abgeschlossen habe, dann eine Fachkraftstelle in der Assistenz angenommen und arbeite Teilzeit. Genau, und arbeite in der Eingliederungshilfe in einer Hausgemeinschaft und begleite Menschen in ihren alltäglichen Leben und bei der Arbeit, so was alles ansteht und unterstütze da.
Was für Einschränkungen haben die, die du betreust?
Ah, das geht tatsächlich von bis, also wir haben Trisomie 21, wir haben körperliche Behinderung, geistige Behinderung, ganz vielfältig. Wir haben dann auch eben ein paar ambulante Wohnungen, die sind insoweit selbstständig, dass sie ihren alltäglichen Leben irgendwie bewältigen können und haben aber auch Wohngruppen, also stationäre Wohnungen quasi, wo dann mit höherem Bedarf eben engmaschiger betreut wird.
Arbeitet ihr auch mit Personen im eigenen Wohnraum? Also als ja, ASP genau. Oder persönliches Budget?
Nochmal, sorry.
Also als ASP oder persönliches Budget, also dass ihr auch Leute im eigenen Wohnraum betreut?
Ja, genau. Also die haben ihre eigene Wohnung und da gehen wir dann eben zu individuellen Betreuungszeiten hin und gucken, was anliegt und unterstützen da, wo sie Hilfe brauchen, aber führen eben ihr Leben weitgehend alleine, selbstständig. Mhm.
Das heißt, was musst du genau machen dann? Was sind das alles so für Betreuungsangebote, die ihr so habt?
Also erstmal natürlich Pflege, dass wir unterstützen, wenn die KlientInnen dann zur Arbeit gehen, morgens gemeinsam irgendwie duschen, fertig machen, ins Bett bringen, Frühstück, Mittagessen zubereiten, mit den Leuten kochen, sie zur Arbeit begleiten, einkaufen gehen oder auch, genau, wenn Probleme anstehen, wie kann man das klären? Im Kontakt mit den Eltern sein.
Gibt es auch Freizeitangebote, also dass ihr irgendwie Leute begleitet zu Konzerten, Kino?
Genau, so? Ja, das ist auch immer Thema. Also Konzerte stehen hoch auf der Liste, der Wunschliste quasi. Das war natürlich jetzt mit Corona die letzten 1,5 Jahre nicht.
Jetzt umso mehr wahrscheinlich dann, ne?
Ja, genau. Aber zum Beispiel wird auch teilweise auf den Kiez gegangen. Das wird dann auch begleitet irgendwie, wenn jemand Geburtstag hat oder also genau, Tierpark steht jetzt auch auf der Liste, was gemacht werden will, an die Ostsee fahren. Ja.
Klingt nach einem guten Plan.
Und du musst ja dann alles machen oder gibt es, seid ihr spezialisiert auf verschiedene Sachen? Das heißt, da gibt es einen, der Entertainment macht und der andere muss pflegen oder müsst ihr alle alles machen?
Alle machen alles. Dann gibt es natürlich schon Leute, die, also Mitarbeitende, die musizieren und dann eben auch Gitarre spielen können. Das machen dann die, die Gitarre spielen können, machen dann auch Musik zum Beispiel. Das macht jetzt keiner, der nicht Gitarre spielen kann. Aber genau.
Und du bist da von deinem Studium rüber hingekommen. Du studierst klinische Psychologie. So, erklär uns mal, was ist das genau?
Ja, genau. Also ich habe den Studiengang Psychologie im Bachelor angefangen und dann kann man sich eben im Master spezialisieren. Ob man dann zum Beispiel in die Arbeits- und Organisationspsychologie geht oder eben in die klinische Richtung. Jetzt habe ich halt den Schwerpunkt klinische Psychologie und Psychotherapie, sodass ich quasi die verschiedenen Therapieverfahren lerne, die Störungsbilder lerne und dann eben mit dem Abschluss im Master meine Therapeutenausbildung auch machen kann. Und dann irgendwann nach ein paar Jahren dann eine Praxis eröffnen könnte, wo ich mich niederlassen kann.
Ist das auch der Plan, den du hast?
Bisher ja, genau. Das ist so der Plan, den ich bisher so anstrebe irgendwie. Also dann nächstes Jahr bin ich fertig mit dem Master und könnte dann eben die therapeutische Ausbildung anfangen. Die dauert dann auch nochmal 5 Jahre. Und dann hätte ich eben die Approbation. Habe aber erstmal den Plan, eben noch ein bisschen Erfahrung im klinischen Setting zu erlangen und dann vielleicht irgendwann nochmal eine Praxis zu machen.
Und wie kommst du auf die Arbeit mit Behinderten? Wie ist das entstanden?
Also ich bin tatsächlich groß geworden mit Leben mit Behinderung, weil mein Vater da auch seit jetzt auch über 25 Jahren arbeitet. Das heißt, ich war von klein auf auch mal mit bei der Arbeit irgendwie und musste für den Beginn des Studiums noch ein Praktikum in einem sozialen Bereich absolvieren. Und dann bin ich da gelandet über das Praktikum und habe dann entschieden, dass ich das als Aushilfe machen möchte für nebenher beim Studium arbeiten, ein bisschen Geld verdienen. Und das hat mir dann aber auch so gut gefallen, dass ich jetzt Teilzeitkraft bin.
Wie viele Stunden die Woche arbeitest du?
23 Stunden, also eine 60% Stelle habe ich dann.
Das heißt, du musst ja eine ziemliche Powerfrau sein. Ich meine, neben dem Studium das noch zu machen, also hauha.
Ja, das erfordert schon zeitlich gutes Management, aber dass jetzt Corona mir so ein bisschen in die Karten gespielt hat, weil das Studium größtenteils online stattfindet, ist natürlich dann doch irgendwie auch ganz gut gewesen. Ich wohne nicht weit entfernt von der Arbeit. So kann ich das ganz gut unter einen Hut kriegen.
Ja. Und Leben mit Behinderung, das ist ein Verein, habe ich gelesen. Ist das richtig?
Genau, ist ein Verein, eine Eingliederungshilfe, ja.
Und da können sich Familien oder Eltern anmelden mit ihren Kindern? Oder wie läuft das, wenn man jetzt zu euch kommen will?
Ja, genau. Also das wurde gegründet von den Eltern waren das die 80er? Bin ich mir nicht ganz sicher. Aber so um den Dreh ungefähr. Und dann kann man sich bewerben, man kann die Einrichtungen begutachten und dann tritt man ein und dann kann man eben, genau, sich auf eine Warteliste schreiben.
Ja.
Die ist wahrscheinlich endlos lang, gerade für die Wohngruppen kann ich mir vorstellen, wa?
Ja, also es hat halt, also genau, es gibt halt schon wirklich lange Listen.
Weil ich kenne das von unserer Arbeit her, da suchen teilweise Leute händeringend nach geeigneten Wohngruppen, gerade wenn es um Pflege geht und so, dass man da eine geeignete Wohngruppe findet, scheint nicht so leicht zu sein.
Nee, und ich kann mir auch vorstellen, wenn man sowieso schon den Schritt geht, als Elternteil sein Kind ausziehen zu lassen quasi, und dann möchte man schon auch, dass das alles passt für die Vorstellungen, die man selber als Elternteil wahrscheinlich hat und sein Kind quasi auch in die Hände von Mitarbeitenden gibt dann, ne?
Reden die Eltern euch denn noch mal rein oder ist das sozusagen autark bei euch in der Wohngruppe?
Nö, es gibt natürlich auch Eltern, die sagen, das und das läuft nicht gut oder können sie das weiter mehr fördern oder, also da ist man tatsächlich auch viel im Gespräch mit den Eltern, bei manchen mehr, bei manchen weniger, aber ja, also ist ja auch verständlich letztendlich, ne?
Gibt es klassische Elternabende, wie in der Schule früher so?
Also wir haben immer mal ein paar Treffen letztendlich, also so zum Neujahrscafé zum Beispiel wo dann auch Eltern eingeladen werden, aber nur nach Wunsch letztendlich. Mhm. Aber die können auch immer zu Besuch kommen, wenn sie wollen. Wenn was ansteht, kann viel besprochen werden. Aber so Elternabende wie in der Schule zum Beispiel haben wir jetzt nicht. Also bei mir auf jeden Fall nicht. Mhm.
Aber gibt es denn sowas wie Tag der offenen Tür oder sowas, dass man mal sich sowas angucken kann?
Ja, es gibt immer mal Feste. Aber bei uns jetzt in der Einrichtung gibt es keinen Tag der offenen Tür. Aber man kann halt Termine vereinbaren, zum zum Beispiel mal vorbeischauen, wie sieht das aus, wenn man im betreuten Wohnen wohnt und dass man sich mal die Wohnungen anguckt, was da der Umfang der Wohnung ist, was der Umfang der Leistung ist. Genau, also das kann man immer irgendwie machen.
Könntest du dir das vorstellen, neben der Arbeit noch studieren?
Es kommt auf die Arbeit drauf an. Ich kann das gar nicht so genau sagen. Also ich glaube, aus jetzigem Standpunkt wäre es mir zu stressig. Also na gut, mit dem Job, den ich jetzt habe, dann würde sich das wahrscheinlich nicht so ganz vereinbaren. Mhm.
Nun haben wir dich auch eingeladen, weil du im Studium eine ganz spannende Sache machst. Du hast ein Projekt oder eine Arbeit am Laufen und forscht zu der Früherkennung bei Schwangerschaften. Ja?
Genau, ja.
Kannst du uns sagen, wie du auf das Thema gekommen bist?
Ja, dadurch, dass ich ja jetzt auch in dem Bereich arbeite, ist natürlich mein Fokus auch sowieso bei auch Menschen mit Behinderungen sowieso gelandet, durch meinen Alltag irgendwie. Und merke einfach tatsächlich, dass viele wenig Kontakt zu Menschen mit Behinderungen haben, dass das, also auch in meinem Freundeskreis zum Beispiel, wenig Leute Kontakt haben und festgestellt habe, dass ja doch irgendwie auch wirklich eine Stigmatisierung vorhanden ist. Und hatte dann nämlich auch gesehen, dass die Früherkennung insofern die Geburtenrate beeinflusst, dass der demografische Wandel, dass quasi die Frauen immer älter werden, wenn sie Kinder kriegen, eigentlich eine Risikoschwangerschaft erhöht, dass man eine Chromosomstörung haben kann als Baby dann eben. Und die Geburt oder die Prävalenz jetzt, also die Auftretungswahrscheinlichkeit von Trisomie 21 ist aber nicht gestiegen, obwohl der demografische Wandel sagen würde, doch, ist gestiegen, müsste steigen letztendlich. Und das war so die Frage, was steckt dahinter und welche Einstellungen beeinflussen das vielleicht, also die Einstellungen von Menschen.
Also das heißt theoretisch, je älter man wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dann die
genau,
Kinder,
also okay. Die Chromosomstörung, die Wahrscheinlichkeit erhöht sich mit steigendem Alter. Mhm.
Wie weit bist du denn mit deinem Forschungsprojekt? Was hast du bis jetzt festgestellt?
Also ich hatte jetzt ein kleineres Forschungsprojekt und für meine Masterarbeit, die kommt eben erst nächstes Semester. Aber da konnte ich tatsächlich schon feststellen, dass, obwohl ich hatte dann zum Beispiel die Stigmatisierung von Trisomie 21 gemessen. Also wie offen sind Menschen ohne Behinderung der Behinderung Trisomie 21? Und dann wird da halt gemessen, wie viel Wissen haben sie überhaupt über die Rechte und Leistungsfähigkeit von Menschen, die das Down-Syndrom haben? Oder fühlen die sich wohl? Also die emotionale Komponente quasi, ist ein großes Unbehagen da oder nicht? Also wie ist die Offenheit? Und tatsächlich konnte gezeigt werden, dass obwohl die Menschen Trisomie 21 sehr offen sind, dass sie tatsächlich das Kind nicht bekommen würden, wenn sie jetzt durch eine pränatale Diagnostik gesagt werden kriegen würden, dass sie ein Kind mit Trisomie 21 haben. Also sie würden, obwohl sie dem offen sind, die Schwangerschaft abbrechen.
Boah, krass.
Was sind die Argumente, die die Menschen dann vorbringen?
Ja, das habe ich dann auch weiter nämlich erforscht und tatsächlich ist die angenommene Belastung ausschlaggebend auch. Also, dass viel Papierkram auf dich zukommt, dass du Behördengänge hast, dass aber auch mit Trisomie 21 oft auch körperliche Krankheiten zusammenhängen, wie zum Beispiel ein Herzfehler oder Muskeltonus. Und da musst du viel zu der Krankengymnastik gehen. So ist die Annahme auf jeden Fall. Und das ist auch ausschlaggebend für das möchte ich nicht, das kann ich nicht leisten für mein zukünftiges Leben. Ich hatte mir was anderes vorgestellt. Und dann wird eben die Entscheidung auch dahingehend getroffen, die Schwangerschaft abzubrechen. Mhm.
Mhm. Ab wann kann man eigentlich diese Untersuchung machen? Also ab der wievielten Schwangerschaftswoche?
Das geht tatsächlich schon im ersten Trimester. Oh. Das war ja früher noch invasiv, also so eine Fruchtwasseruntersuchung.
Ja, genau.
Mittlerweile ist das non-invasiv, also man muss einfach nur ein bisschen eine Blutprobe der Mutter abnehmen und dann kann man das eben schon sehen.
Ach krass.
In den 10 Wochen, ne, habe ich mal gelesen. Geht das so ungefähr?
Ja, genau, im ersten Trimester. Das ist ja noch 10 Wochen, ja. Hm.
Und diese Bluttests haben eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass das auch richtig ist, das Ergebnis, habe ich auch gelesen. Ist das richtig?
Genau, also es handelt sich trotzdem nur um eine Wahrscheinlichkeit, aber die ist schon genauer. Aber genau, ja, ist schon recht genau.
Bezieht sich das dann nur auf Trisomie 21 oder kann man da auf diese Weise auch andere Behinderungen schon feststellen?
Nee, damit Trisomie 21. Mhm. Also andere geistige Behinderungen kann man nicht damit letztendlich dann untersuchen. Mhm.
Und habt ihr parallel auch untersucht, was es mit den Menschen gemacht haben, die ein Trisomie 21 Kind bekommen haben? Und die sind wahrscheinlich jetzt alle froh, dass sie das Kind haben, schätze ich mal, oder? Was kommt da raus bei den Umfragen? Oder habt ihr das noch nicht gemacht?
Also das hatte ich jetzt nicht untersucht, weil ich eine andere Forschungsfrage hatte. Aber ich habe mir natürlich dazu was durchgelesen. Und da war nämlich auch interessant, dass die negative Belastung deutlich niedriger ausgefallen ist als die Vorteile, die du hast, wenn du ein Kind hast, mit Trisomie 21 hast. Also dass gesagt wurde, wir wissen jetzt, also dass quasi gesagt wurde, dass die Vorteile, die du hast, dass du viel lernst über die individuellen Bedürfnisse, dass du offener wirst anderen Menschen gegenüber, die überwiegen auf jeden Fall die negative Belastungen.
Mhm. Ja, das kann ich mir so gut vorstellen. Du bist einfach, ja, bist einfach klarer für andere Menschen, für Andersartigkeit. Du kannst da besser mit umgehen. Das glaube ich wohl, ja.
Ja, genau. Und also da ist halt auch immer wieder die Frage, also ich glaube, niemand, der dann ein Kind geboren hat, würde sagen, das hätte ich gerne doch dann ganz anders. Also dann liebst du ja dein Kind trotzdem auch.
Bei deiner Umfrage, wie viele Leute sagen denn, das ist mir egal, ich will das nicht vorher wissen? Gibt es da auch einige?
Nee, tatsächlich war, das gibt es auch, aber die Rate von der pränatalen Diagnostik liegt bei 84% war das.
Oh, doch.
Boah.
Doch
schon viel. Ja, vielleicht, weil es mittlerweile so ungefährlich geworden ist, kann ich mir vorstellen.
Ja, das ist natürlich auch sehr verlockend, wenn du einfach einen Bluttest machen musst.
Ja, eben. Ist ja dann simpel, also einfacher als früher, meine ich.
Es wird ja auch viel diskutiert. Der ist ja jetzt, glaube ich, freigegeben worden von den Krankenkassen. Ist da noch ein neuer Knick entstanden, dass es sozusagen jetzt noch leichter und häufiger gemacht wird? Merkt man das schon?
Dazu gibt es jetzt noch keine Zahlen auf jeden Fall. Das ist ja jetzt gerade auch vor kurzer Zeit erst entschieden worden, dass das von der Krankenkasse übernommen wird, wenn man in einem Risikoalter ist, also ab 35 Jahren oder 40 Jahren auf jeden Fall.
Komplett?
Die leisten sich tatsächlich an, also viele geben das Geld dafür aus, das zu tun.
Wird das komplett übernommen?
Nochmal?
Wird das komplett übernommen?
Ja, ab dem 35. Alter auf jeden Fall, also ab dem Lebensjahr.
Wie teuer ist denn so ein Test?
Oh, ich glaube, es waren, habe ich mir so aufgeschrieben?
Nur so Pi mal Daumen reicht ja also.
Ja, ich glaube so 200 Euro oder so waren das, um den Dreh.
Ach doch, ist also doch nicht so ganz ohne. Mhm. Ja.
Oh, haben oder nicht haben. Ne?
Und vorher, also bevor die Bluttests nicht gab, also ich sage mal, eine Fruchtwasseruntersuchung ist wahrscheinlich wesentlich teurer, oder?
Ja, und natürlich auch mit einem höheren Risiko verbunden. Also das war auch das, was viele dann eben auch gesagt haben, dass sie das nicht eingehen wollen, das Risiko dann eben für die Schwangerschaft. Also weil dann ist ja die Frage, vielleicht gefährde ich ja auch ein Kind, was überhaupt nichts hat. Oder ich gefährde nochmal ein Kind, was sowieso schon eine Behinderung hat. Also das ist so ein bisschen noch ein Grund gewesen, dass das noch nicht so hoch war.
Ist da denn die Genauigkeit noch höher bei der Fruchtwasseruntersuchung?
Nee, es handelt sich, also du kannst natürlich auch eine Nackenfaltenmessung machen zum Beispiel, also dann guckst du, ob die Nackenfalte größer ist. Ja, aber es handelt sich lediglich immer nur um Wahrscheinlichkeiten und die Wahrscheinlichkeiten können halt auch schwanken. Also es kann eine hohe Wahrscheinlichkeit sein, es kann aber auch eine geringe Wahrscheinlichkeit sein. Aber ich glaube, man muss sich halt auch immer klar machen, dass es nur eine Wahrscheinlichkeit ist. Also ich habe zum Beispiel auch eine im Umfeld, die hatte auch alle Tests gemacht und die waren alle unauffällig und die hatte jetzt auch ein Kind mit Trisomie 21 bekommen. Also das ist auch eine Fehlerquote ist vorhanden auf jeden Fall bei den Tests. Aber da werden halt dann auch Entscheidungen fürs Leben getroffen, ne? Mhm.
Fürs eigene und für das ungeborene Kind, ne?
Absolut, ja.
Was passiert denn, wenn so ein Test positiv ist? Das heißt, also wenn er anzeigt, mit hoher Wahrscheinlichkeit kommt Trisomie 21 in Frage. Gibt es da noch weitere Tests oder ist das dann schon ausschlaggebend für die Frage, Schwangerschaft beenden oder austragen?
ja, letztendlich ist dieser Test dann erstmal ausschlaggebend. Man kann dann natürlich auch nochmal, du kannst ja schon auch die Herztöne eines Fötus untersuchen quasi oder eines ungeborenen Kindes und da kann man dann auch gucken, ob das Herz erkrankt ist oder nicht. Aber das ist dann erstmal genau die Frage, die dann dich vor die Entscheidung stellt, also der Faktor quasi, der dich vor die Entscheidung stellt, um eine Entscheidung zu treffen.
Ja. Ist das, gibt es da Untersuchungen zu früher, als die Leute dann noch sorgloser mit umgegangen sind? Hat das eine Veränderung in der Gesellschaft ausgemacht? Gibt es, weil wir haben ja einerseits reden wir alle von Inklusion, ne? Genau. Und wollen, dass das Andersartigkeit akzeptiert wird und dass wir uns mischen und dass wir ja alle anders und besonders und jeder das ist. Und dann gibt es eben diese Ausgrenzungsgeschichte plötzlich. Was macht das mit den Menschen?
Ja, das ist nämlich genau der Knackpunkt an der Sache, weil eben diese pränatalen Untersuchungen also auch wirklich ethisch umstritten sind. Also auch viele Ärzte sagen, das sei eben auch Kapitalismus mit der Angst, also dass man diese Tests macht und die verkauft quasi und Frauen auch ein Stück weit dann alleine lässt mit der Entscheidung oder eben auch die Väter letztendlich ja auch. Dazu gibt es Untersuchungen, dass viele sich nicht gut aufgehoben fühlen, gut betreut fühlen mit dieser Entscheidung irgendwie. Insgesamt, also ich hatte jetzt auch eine Umfrage gelesen, wo tatsächlich auch 80% der Frauen angeben, es sei unverantwortungsvoll, diesen Test nicht zu machen. Und das ist ja letztendlich auch wirklich ein gesellschaftlicher Druck, der dann auch schon auf dich ausgeübt werden kann, als Frau diese Tests zu machen oder nicht, weil die dann eben auch tatsächlich sagen und das Risiko einzugehen, im Zweifel ein Kind mit Behinderung zu kriegen, wo man sich ja erstmal die Frage stellt, ist das denn wirklich so schlimm, genau. Wenn wir nämlich bei dem Thema Inklusion sind und eine vielfältige Gesellschaft haben wollen und dass alle einen Platz finden irgendwie, also warum sei das so schlimm, ein vermeintlich normales Kind dem anderen vorzuziehen irgendwie. Und was sich auch verändert hat, ist eben die Abtreibungsrate tatsächlich, dass Kinder, also Frauen, die dann eben diesen Positiv oder eine Wahrscheinlichkeit kriegen, dass das Kind mit Trisomie 21 zur Welt kommt, dass je nach Studie dann eben bis zu 90% abgetrieben wird. Also zwischen 70% und 90% liegt die Entscheidung da, das Kind abzutreiben. Und da ist ja einfach wirklich die Frage, welche Einstellungen in der Gesellschaft führen dazu, dass die Abtreibungsrate wirklich so hoch liegt. Und da denke ich auch, dass ein Faktor eben auch tatsächlich der Kontakt ist. Also in der Sozialpsychologie spricht man von der Kontakthypothese, dass Vorurteile und diskriminierendes Verhalten dadurch entsteht, dass kein Kontakt besteht zu einer Mindergruppe quasi. Und Inklusion ist natürlich gut, dass das jetzt schon mal in Angriff genommen wird. Trotzdem höre ich von wirklich vielen Leuten in meinem Umfeld, Kontakt zu Menschen mit Behinderten habe ich eigentlich bisher noch überhaupt nicht irgendwie. Und wenig Wissen über Menschen mit Behinderung.
Kann das sein, dass die Eltern auch eventuell Angst haben vor eigener Überforderung oder dass sie dann dem Kind nicht gerecht werden können, auf die Bedürfnisse nicht genügend eingehen können? Kann das auch sein?
Ja, absolut. Also das ist tatsächlich auch sowieso ein Faktor, dass man ja auch im Kopf hat, okay, das Kind kann krank sein, ich muss viel zu Ärzten gehen, was mache ich denn, wenn ich jetzt eine junge Frau bin, eigentlich gerade irgendwie auch meine Karriere starten wollte oder eben auch andersrum jetzt, das wurde mir auch gesagt bei Teilnehmerinnen von meiner Studie eben, naja, ich habe zwei Kinder, wäre das jetzt das dritte und es würde die Wahrscheinlichkeit, wäre da, dass das Kind die Trisomie 21 hat, dann würde ich mich dagegen entscheiden. Hätte ich nur ein Kind, würde ich so machen. Also es gibt immer irgendwie, genau, diese Überforderungsfrage auch, die damit im Raum spielt. Aber und das ist vielleicht auch ein Thema, dass man das Gefühl hat, dass man nicht gut aufgefangen wird, wenn man eine Behinderung hat.
Wenn 80% sagen, sie finden es unverantwortlich, das nicht zu testen, mit welcher Begründung denn? Was sagen die denn, warum das unverantwortlich ist?
Ja, und das ist dann ja auch wieder der Punkt, dass viele davon ausgehen, ich möchte, dass mein Kind gesund ist. Ich möchte, dass es eine Lebensqualität hat. Ich möchte, dass es normal aufwächst, ein Abitur macht oder dann noch studiert. Und dass die Annahme da ist, dass das alles überhaupt nicht möglich ist. Und dass du eben eine deutlich geringere Lebensqualität hast. Weil auch immer ja das eigene Empfinden da reinspielt. Jeder ist ja froh, wenn er zwei Beine hat, gehen kann irgendwie. Man kann sich nicht vorstellen, wie es ist, in einem Rollstuhl zu sitzen. oder irgendwie durch irgendwas behindert zu sein, an der Gesellschaft teilhaben zu können. Und dass man sich das für sein eigenes Kind natürlich nicht wünscht, ist logisch, aber es ist natürlich irgendwie auch ja, sehr stigmatisiert.
Ja, das ist, es sagt ja letztendlich, dass das Leben ist es nicht wert.
Von genau, ja, das ist so die Annahme tatsächlich. Also das wird auch immer wieder erfasst, so wie wird die Lebensqualität wahrgenommen, und die ist tatsächlich sehr niedrig durch körperliche Schwierigkeiten, Krankheiten, die da manchmal auch damit einhergehen, aber auch genau durch die eigenen Annahmen, die man vielleicht hat über Menschen mit Behinderung. Genau.
Vielleicht denken die dann irgendwie, nee, das will ich meinem Kind nicht antun, lieber lasse ich es abtreiben, als dass es mit einer Behinderung die Leben lang leben muss oder so. Ja.
Zu dir sagt man doch auch, dich bemitleiden doch auch ganz viele Leute immer, ne, weil du nicht sehen kannst. Also als wenn das sozusagen das Leben dann nicht lohnt, oder?
Naja, also meine Eltern hatten schon auch ganz schön Struggle gehabt. Also gerade wo es auch um Schule ging. Mein Vater erstmal, also es war ja die Idee, dass ich auf eine Sehbehindertenschule komme in Hannover. Und mein Vater erstmal, mein Kind kommt nicht auf eine bekloppten Schule. Hat er original gesagt.
Echt? Ja.
Aber das waren auch die 70er, 80er Jahre, ne? Also, aber trotzdem, also wenn man schon erstmal hört, in bekloppten Schule, ja, nee, ist klar. Ich meine, bekloppt bin ich ja nur nicht.
Aber du hörst ja, so groß ist der Unterschied ja dann doch irgendwie nicht, ne? Es wird ein bisschen subtiler gemacht. Man sagt nicht mehr bekloppten Schule, man redet so ein bisschen um heißen Brei rum, aber das Gedankengut ist ja doch noch irgendwie bei vielen Leuten.
Naja, meine Mutter hat halt nichts mit Voruntersuchungen und sowas gemacht. Da hat man dann hinterher festgestellt, so irgendwie kann das Kind nicht kicken, ja,
ja. Wie ist es denn bei dir? Du bist ja jetzt Insiderin sozusagen. Wenn du jetzt schwanger wärst, würdest du das alles testen oder würdest du es auf dich zukommen lassen?
Puh, es kommt drauf an. Naja, es ist wahrscheinlich auch so eine Sache. Es wird einem ja relativ leicht gemacht, ne? Also, dass diese Untersuchung eben nicht mehr so gefährlich ist, dass man es relativ gut feststellen kann. Vielleicht würde ich es machen, aber es würde nicht dann beeinflussen, ob ich ein Kind abtreibe, weil das geht ja gar nicht klar irgendwie. Also für mich jedenfalls.
Diese ganzen Wahrscheinlichkeitsrechnung, ich kann das, ich sitze ja nicht alleine hier, ich habe ja diesen schwarzen Mann hinter mir und der ist ja auch spätgebärender gewesen, ne? Und da haben sie natürlich auch die ganzen Untersuchungen gemacht, da gab es diesen Bluttest noch nicht, ich sag mal zum Glück. Aber diese Wahrscheinlichkeitsrechnungen, die machen dich wahnsinnig. Also wenn der Arzt das erste Mal damit kommt, diese DGUM 1, 3 bis 4, was es da gibt, diese Ultraschalluntersuchung, ne? Und sie müssen das nicht machen, nur zur Sicherheit. Wir wollen das nun mal. Und selbst wenn du anfangs noch ganz entspannt auch komm, und dann geht das irgendwann los, das ist die Nackenfalle. Ich sehe da was, man weiß es nicht, da könnte was sein. Und wenn du eigentlich gar nicht nervös warst, dann wirst du irgendwann nervös. Und dann geht das ganze Rotieren los und du weißt immer noch nichts. Und selbst wenn du eine Fruchtwasseruntersuchung machst, dann sagen sie dir wieder, ja, das kann aber trotzdem noch wieder das sein, ne? Gut, es ist klar, es ist ja nur
100%ige Sicherheit gibt es halt
nicht. Nee, will man auch gar, muss man auch gar nicht haben, aber dieses wahnsinnig machen, ich sag ja immer, diese Wahrscheinlichkeitsunterrechnung, ne, das ist echt hart.
Das ist ja letztendlich auch die Frage, inwieweit das überhaupt ein Vorteil ist, das zu wissen, weil du hast nie die ganze Gewissheit, und selbst wenn du dann die Wahrscheinlichkeit kriegst, dass das mit Trisomie 21 vielleicht ein Kind ist, dann hast du ja auch einen höheren Stress. Stress fürs Baby ist aber auch nicht gut durch die Cortisol-Ausschüttung dann. Also das hat wirklich auch einen Einfluss auf die Gesundheit eines Kindes irgendwie. Und das ist, im Zweifel macht man es dann noch schlimmer.
Und es ist ja letztendlich auch noch, ich sage jetzt mal, eine von den leichteren Behinderungen. Es gibt ja viel schwerere Behinderungen und die werden ja dadurch nicht festgestellt, oder?
Nee, genau. Also es wird nur Trisomie 21 damit festgestellt und tatsächlich entsteht auch ein großer Teil der Behinderung bei der Geburt, also durch Sauerstoffmangel beispielsweise, was überhaupt nicht in deiner Hand liegt. Und genau, nur Trisomie 21, und das wird dann zu 90% tatsächlich auch entschieden, nicht zu bekommen.
Gibt es schon so Erhebungen, was die Eltern dann sagen, wenn es denn doch irgendwie Komplikationen gegeben hat und sie haben behinderte Kinder, wie dann diese Eltern damit umgehen? Gibt es da irgendwie Untersuchungen zu?
Also wie die mit der Behinderung des Kindes dann.
Also weil sie ja erst gedacht haben, es ist alles gut und sie haben extra den Test gemacht, und wenn es nicht gut gewesen wäre, dann hatten sie gedacht, gut, dann würden wir vielleicht abtreiben, aber jetzt haben sie es nicht gemacht und jetzt ist das Kind aber doch behindert.
Also dazu habe ich jetzt keine Untersuchungen tatsächlich, aber es ist natürlich auch erstmal blöd, weil man vertraut dem ja irgendwie und macht diese Untersuchung, ist froh und dann, also ich, so wie ich das eben erzählt hatte, dass eine im Umfeld quasi diese Tests gemacht hat, die würde sich jetzt entscheiden, im Nachhinein, sie hätte damals abgetrieben und ist heilfroh, dass sie es nicht gewusst hat.
Ja.
Also ich habe auch so Reportagen schon gesehen, auch über Eltern mit Kindern mit Trisomie 21. Und die haben gesagt, jo, erstmal war das ein totaler Schock, als wenn denen der Boden weggerissen wird. Aber im Nachhinein würden sie es genauso alles wieder machen, weil das Kind der größte Sonnenschein ist. Also.
Genau, das geht auch durch die Befragung durchweg. Also wenn Familien befragt werden, die schon ein Kind mit Behinderung haben, die würden das nicht missen wollen. Mhm.
Es reicht aber nicht aus, die anderen zu überzeugen, die das nicht erfahren haben. Ne? Das ist doof.
Ja, schade.
Ja, ja, wir haben demnächst auch noch eine Hebamme hier, um genau darüber zu reden, wie das denn eigentlich ist, wenn Eltern es nicht wussten oder wenn sie es wussten, aber was denn im Kreißsaal passiert, also bei der Geburt. Ja, wie man damit umgeht, wie die Eltern damit umgehen, wie die Hebamme damit umgeht, wie man da psychologisch betreuen muss, um das dann auszuhalten, ne, und so. Ja, es ist auch sehr spannend, echt. Wie sieht es bei dir aus, wenn du jetzt schwanger wärst? Hast du schon für dich eine klare Entscheidung, testen oder nicht testen lassen?
Ich würde es nicht testen lassen. Also ich bin tatsächlich durch diese ganzen Studien jetzt auch dazu gekommen, irgendwie, für mich wäre es nicht. Ich kann es irgendwo auch nachvollziehen. Irgendwie streben wir ja danach, viele Unbekannten bekannt zu machen, also dass man eben die Kontrolle hat. Und ich würde das aber nicht wissen wollen.
Du hast ja gesagt, ein großer Grund ist, dass eben der Mangel an Begegnungen zwischen Behinderten und Nichtbehinderten, wie kann man das ändern? Wie kriegen wir mehr Begegnungen hin?
Also ich merke das tatsächlich schon in meinem Umfeld jetzt wieder, weil dadurch, dass ich da arbeite und natürlich auch manchmal dann erzähle, so was wieder so war, oder sind viele tatsächlich, dass sie sagen, Mensch, das ist echt verrückt, ich habe nichts darüber gewusst und das, was du erzählst, hört sich einfach immer richtig gut an, so, und bereichert das eher, weil die eben tatsächlich sehr wenig wissen über das Leben, was Menschen mit Behinderung führen, weil es teilweise ja wirklich dann auch nicht hundertprozentig inklusiv ist. Also sie arbeiten dann in Werkstätten und da kriegst du es eben auch nur mit, wenn du auch da arbeitest als Mitarbeitende quasi, ne? Aber die arbeiten jetzt nicht alle bei Edeka und räumen Regale ein oder auf dem ersten Arbeitsmarkt eben.
Ich wollte gerade sagen, es ist eben auch, ne, von Behinderung zu in die Außenwelt, also die Behinderten, also ich sage jetzt mal, die Behinderten leben ja auch irgendwie teilweise in so einer Bubble, ne, wie du schon sagst, Wohngruppe, und da hat man ja so sein Umfeld, und ja wo, wenn du wohin gehst, hast du immer einen Betreuer am Start, ja. Ja, so, es ist, kommt selten die Mischung zustande, aber man muss fairerweise sagen, dass das auch von beiden Seiten passiert. Also es sind nicht nur die Nichtbehinderten, sondern natürlich auch die Behinderten, die einfach auch eher vielleicht nicht können oder ja, die einfach auch selber in so einer Bubble sind halt, ne? Also Behinderte haben eher Kontakt zu Behinderten als andere.
Ne, das ist ja überall normal. Man sucht sich ja immer erstmal die Gleichgesinnten, weil das am einfachsten
ist. Ja, genau, weil das ja naheliegendste ist, ne? So, ne?
Und dann gucken wir mal über den Tellerrand, und das können dann eben nur die, die so viel Selbstbewusstsein haben, dass sie jemand anders anquatschen und die nicht Angst haben, dass sie irgendwie ja verspottet werden oder nicht dazugehören oder so, ne? Wie ist das bei euch? Gibt's da Mischungen in den Wohngruppen? Kommen da auch mal zu Besuch nicht nur Familienangehörige, sondern Kumpels und andere Leute?
Gibt's teilweise auch, also tatsächlich eher weniger, aber manche KlientInnen haben dann auch Freunde, die keine Behinderung haben, durch die Schule eben, da sie tatsächlich dann auf einer Schule waren, die dann inklusiv gearbeitet hatten und nicht auf der Sonderschule waren irgendwie, und von da noch Schulfreunde haben, das gibt's auch, ja.
Welche Altersstruktur hast du in deinen, die Klienten, die du betreust? Wie alt sind die?
Die jüngste ist jetzt 24 und der älteste ist, glaube ich, schon über 60. Wow. Also von bis.
Das sind doch sehr unterschiedliche Anforderungen, die du da bedienen musst, oder?
Ja, also das ist, glaube ich, auch nicht nur ein Zuckerschlecken in
der WG
zu wohnen.
Was sind die schrägsten Sachen, die du da machen musst? Oder die Anfragen, an die kommen, was sie sich von dir wünschen?
Oh, ja, da gibt's ja viel. Also manchmal staunt man ja wirklich nicht schlecht irgendwie, ne? Viel ist natürlich auch Thema Freunde, Beziehungen irgendwie, und dann gibt es Bewohnerinnen jetzt in dem Fall, die auch einen Freund haben irgendwie, und dann muss nochmal das Buch gelesen werden von Ida, Peter und das Minimum, oder wie das Buch genau hieß, zur Aufklärung irgendwie.
Ja.
Und also gibt viel tatsächlich.
Das heißt, du bist dann auch die Sexualtherapeutin dann zwischendurch?
Ja, das ist mein Vater tatsächlich.
Ach so,
das
ist okay.
Obwohl eigentlich ja,
wir arbeiten da zusammen, ne? Und der hat tatsächlich die sexualpädagogische Ausbildung. Und wir haben auch eine Sexualbegleitung teilweise, wie man ins Haus gekommen ist. Nicht mehr zu Corona, aber ja, doch, gibt's alles.
Wie wird damit umgegangen? Das ist ja auch ein sehr tabuisiertes Thema und ein sehr schwieriges Thema in der Gesellschaft, nicht? Also Beziehungen zwischen Behinderten und wie geht das, wann darf man das nicht und wie geht ihr damit um?
Ja, es ist auch immer eine Gratwanderung von eigenen Entscheidungen treffen und abwägen, muss das mit begleitet werden irgendwie. Und das ist tatsächlich immer eine Einzelfallentscheidung irgendwie, aber man kann es immer anbieten und insgesamt ist das schon sehr tabuisiert, das Thema, aber ich glaube, wir haben einen ganz guten Umgang damit und ja, wenn, also verbieten kann man da nichts, sondern eher aufklären, erklären und begleiten.
Naja, allein schon körperliche Bedürfnisse, die sind ja nun mal da, also ganz instinktiv. Genau. So, normaler Mensch geht raus, datet sich irgendwo oder macht hier Tinder oder was weiß ich nicht was, aber ein behinderter Mensch, das wird ja schon schwierig, ne?
Das ist
aber trotzdem hat er ja auch Bedürfnisse.
Ja, klar. Da ist dann manchmal ja auch die Frage, wie kann die Eltern loslassen? Also, dass man dann im Gespräch mit den Eltern auch sein muss, aber natürlich auch nichts erzählt, was jetzt der Klient, die Klientin nicht möchte. Also ja, das ist tatsächlich schon mal teilweise auch eine Herausforderung, da einen guten Umgang mit zu finden.
Da dauert die Pubertät wahrscheinlich noch ein paar Jahre länger als bei anderen Kindern wahrscheinlich, ne?
Ja.
Gerade wenn die Eltern nicht aufhören, die zu selbst zu pubertieren. Das kann
ja, weil das ja ganz anders ausgelebt werden muss einfach, ne? In dem Rahmen, wie es andere tun können, geht das ja dann gar nicht.
Gibt es denn noch mal Beziehungen zwischen zwei Behinderten, wo ein Kind bei daraus entstanden ist, aus der Beziehung? Habt ihr aber hin und wieder auch mal sowas?
Nee, gibt es bei uns nicht, aber Kinderwünsche gibt es. Aber die sind ja manchmal auch tatsächlich, also Kinderwunsch ist schon auch vorhanden und dann kann man drüber reden und dann, wenn das zu dem Thema kommt, ja, aber in der Schwangerschaft könntest du dann nicht nur Chips essen oder dich nur von Cola ernähren, wird schon viel auch getrickst und so, aber ich könnte ja auch die Cola ohne Koffein trinken oder ohne Zucker, wie geht denn das? Und da wird schon auch deutlich, was Kinder auch für ein Aufwand sind und dass das dann manchmal doch auch schon wieder ein bisschen in den Hinterkopf gerückt ist, der aktuelle Kinderwunsch. Aber prinzipiell, wir haben das jetzt bei uns nicht, aber das, wenn das jetzt wirklich entstehen würde, müsste man gucken, wie man damit umgeht und wie man das leisten kann.
Ja. Tauscht du dich mit deinem Papa denn auch hin und wieder aus, setzt ihr euch zusammen, wenn du einen Fall hast, wo du nicht weiter weißt, fragst du ihn oder fragt er dich oder wie rumläuft das?
Nee, tatsächlich frage ich eher ihn. Der ist halt seit 26 Jahren quasi im Geschäft und den kann eigentlich auch nichts mehr überraschen. Ich habe natürlich jetzt nochmal die andere Sicht der Psychologie, die tatsächlich auch manchmal unterschätzt wird dann doch in der pädagogischen Arbeit. Also, dass das auch relevant ist. Also wir haben zum Beispiel, es ist ja auch, Vorurteile sind ja nicht nur negativ, sondern können auch positiv sein, wie zum Beispiel, ja, Menschen mit Behinderung, mit Trisomie 21 sind ja nur glücklich. Und das ist ja auch nicht richtig.
Nee.
Also wir haben auch schon viele KlientInnen, denen es manchmal nicht gut geht oder auch mal eine depressive Verstimmung haben. Und da kann das auch schon helfen, mal mitzureden und da genau zu gucken, was kann man da tun. Aber generell frage ich eher meinen Vater.
Ja. Und was sagt die Mutter dazu? Was hat die auch einen Beruf gehabt? Was hat die gemacht?
Ja, die ist Therapeutin.
Ach, guck mal. Ja. Sehr therapeutische Familie, oder?
Ja, genau. Also ich nehme von allem so ein bisschen mit.
Das heißt, die Analyse und das Helfen war sozusagen schon in die Wiege gelegt. Mit der Muttermilch aufgesogen.
Ja, ein bisschen. Also kann man so sagen, genau.
Hast du noch Geschwister?
Ja, ich habe noch einen Zwillingsbruder und eine große Schwester.
So, jetzt sind wir gespannt. Was machen die?
Ja, also mein Bruder ist Barista. Er ist, macht Kaffee quasi.
Ui, mein Lebenssaft. Ja.
Und meine Schwester, die studiert Wirtschaftspsychologie.
Oh, das ist ja wirklich was ganz anderes.
Ja, also alles durchweg.
Spannend, das ist sehr spannend, ja.
Auf den Kaffee komme ich zurück.
Das heißt, wenn ihr Familienfeiern habt, dann steht er an der Kaffeetheke und macht euch da das schöne Ding, oder?
So der liebt Kaffee machen.
Ja.
Oh. Ja, ich hatte mir gerade eine Siebträgermaschine zugelegt, aber ich war völlig überfordert. Da musste er erstmal rumkommen und ist schon eine Wissenschaft für sich.
Ja, das ist du. Ich hab schon viel für Chivo gemacht und da auch schon mehrere Kurse belegt und so. Also das ist Wahnsinn, was du da falsch machen kannst, wenn das zu heiß aufgebrüht wird und zu lange.
Dann werden die Bitterstoffe freigesetzt.
Genau.
Und so, ja. Also ich kenne jemanden, der hat eine Kaffeemaschine, also das ist ein Kaffeeautomat, aber in dem Wert von einem Kleinwagen. Also kann man sich vorstellen, das ist so ein richtiges Profiteil. Mhm. Aber der Kaffee schmeckt wie echt zum Sterben, ey. Das ist so genial.
Ja, es gibt schon Unterschiede bei Kaffee.
Definitiv.
Cool. Wie ist es bei dir, wenn du jetzt mit allem fertig bist und deine Praxis hast, was sollen deine Klienten werden? Auf welchen Bereich möchtest du dich spezialisieren? Weißt du das schon?
Da bin ich tatsächlich, ich bin noch nicht so richtig festgelegt auf ein Störungsbild. Muss man ja auch nicht mehr so richtig sich spezialisieren. Aber was mir tatsächlich wichtig ist, genau dadurch, dass ich da arbeite und einfach auch feststelle, wie wenig Kapazität eigentlich für Menschen mit Behinderung im therapeutischen Setting ist. Also, dass viele TherapeutInnen damit dann auch wirklich überfordert sind, zu gucken, ist überhaupt eine Therapiefähigkeit da, weil man muss ja schon auch ein gewisses Maß an Reflexion haben, an Kognition haben irgendwie. Es wird aber unterschätzt, was einfach auch schon das Gefühl von, dass man sich ernst genommen fühlt, eben auch auslösen kann und dass das manchmal auch schon entlastend sein kann irgendwie. Und da habe ich mir einfach auch wirklich fest vorgenommen, immer auch 2-3 Plätze auf jeden Fall zu blocken für Menschen, die eine Behinderung haben und die eben deutlich schwerer an Therapieplätze kommen, obwohl da eben auch ein hoher Bedarf ist.
Und wie würde das dann laufen? Das heißt, dann würde, so wie du jetzt deine Klienten betreust, würde dann ein Betreuer dich anrufen und sagen, ich habe hier einen Klienten, da ist Bedarf und dann kommen die zu dir.
Genau, und da muss man gucken, wie ist die Kommunikation, brauche ich vielleicht auch einen Dolmetscher, wenn ich jetzt die Person natürlich nicht gut kenne, kann ja manchmal auch Kommunikation, wenn das schwierig ist, länger dauern. Und dann wäre es vielleicht gut, wenn der jetzt auch jemanden hat, wo das Vertrauen da ist, dass er mit in die Therapiestunde könnte. Aber genau, die Terminvereinbarung würde dann wahrscheinlich über BetreuerInnen laufen.
Sehr spannend. Und deine Studie, dein Projekt, deine Arbeit, wie lange musst du noch dran sitzen? Was musst du noch machen? Was kommt noch?
Also ich hatte ja ein kleines Forschungsprojekt, das war quasi der Probedurchlauf. Und jetzt fange ich dann an, ab Februar nochmal viele, viele Daten zu erheben, dann zu berechnen und eben zu gucken, was ergeben die Forschungsergebnisse, also was kommt raus.
Ich würde mal sagen,
also bis Juli bin ich noch dabei nächsten Jahr.
Ei. Wir sind sehr gespannt. Hoffentlich dürfen wir die Arbeit mal lesen, wenn sie bewertet und durch ist, nicht wegen der Note, sondern wegen des Inhalts. Der ist natürlich das, was uns interessiert.
Ja.
Und ja, dann wünschen wir Johanna alles Gute für dein Studium, gute Noten.
Ja, vielen Dank.
Und für deinen spannenden Weg, den du vor dir hast. Ne? Also,
ja, danke, dass ihr mich eingeladen habt.
Und alles Gute dann für die eigene Praxis dann, ne, in Zukunft.
Also ich würde kommen, wenn ich was hätte. Ich sag mal ganz ehrlich. Also,
gibt es einen Wunschort, wo die Praxis sein soll?
In Hamburg. Yeah. Meine Mutter hat ihre Praxis in der Schanze, beim Pferdemarkt, quasi neben euch, wo ihr gerade sitzt. Yeah. Und ist schon interessant, glaube ich, da.
Vielleicht machen wir dann irgendwann mal ein Live-Treffen hier.
Ja, das finde ich gut. Apropos Sitzen, das haben wir noch gar nicht gesagt. Die Leute wundern sich, das sieht ganz anders aus als
hier. Ja, wir sitzen im Grün, stimmt. Wir haben unsere Kulisse hier geändert.
Ja, also, wir sind umgezogen von Bahner 16 in den Bunker. Weil es soll von oben irgendwann hier grün werden. Da haben wir gedacht, wir fangen schon mal von drinnen mit grün an. Ne? Und setzen uns hier schon mal in Ruhe hin. Und ja, hier hat man wieder Platz, hier können wir uns aussehen, weil so langsam Bahner 16 ist eng geworden bei euch.
Ja, es war ja eigentlich nur ein Provisorium in diesem Proberaum. Es ist ja eigentlich zu klein und doch zu aufwendig, das immer abbauen und in diesem kleinen Raum da. Und naja, für uns sieht jetzt die Landschaft hier grün aus. Ich weiß noch nicht, wie es am Ende aussieht. Es soll noch irgendwie mit Hintergrund und wird noch irgendwie ein bisschen cool. Also für uns sind es hier grüne Wände, grüner Boden und wird es für uns auch Premiere hier.
Genau, also sollte noch ein grüner Schimmer übrig bleiben am Donnerstag, wenn das ausgestrahlt wird. Das ist nicht unsere politische Botschaft. Also wir wollen politisch neutral bleiben, aber wir sagen mal, geht zur Wahl, nehmt eure Stimme wahr, macht es ernst, unser Volk, unsere Gesellschaft braucht das, dass wir wählen, wir brauchen eine starke Koalition, die auch was umsetzt, ne? Oder?
Also wir haben das Wahlrecht uns erkämpft, es ist nicht in jedem Land selbstverständlich, dass man die Freiheit hat zu wählen, wir haben diese Freiheit und wir haben eine Stimme und wir sollen sie nutzen.
Sag mal, das war ja richtig eine Aufforderung, das war großartig. Gut, also ne? Da sage ich nichts mehr, da sage ich nur noch Tschüss.
Ahoi.